Herr, wenn wir dein Wort aufschlagen, dann soll das nicht bloß gedankenlos geschehen, sondern wir warten auf dein Reden. Auch durch Menschenmund musst du unser Gewissen anrühren, unsere Ohren wecken und überhaupt die Aufnahmebereitschaft erst geben, damit wir verstehen, was du sagen willst. Wir können deine göttlichen Gedanken nicht mit Menschengedanken ergründen. Gib uns dein Verständnis zu deinem Wort und mach es aktuell für uns heute. Und alles, was uns auch bewegt von diesem Tag, wir legen es in deine Hand. Amen. Nehemia 9. Das Bußgebet des Volkes. Wir hatten das letzte Mal den eindrücklichen Abschnitt, wie das Volk im Gewissen geweckt war und Schuld erkannt hat. Man kann Schuld nicht einem anderen einreden. Vielleicht haben Sie diese große Weisheit auch schon mit Schmerzen lernen müssen, wenn Sie vielleicht irgendwo junge Menschen hatten und denen versuchten, etwas zu erklären und zu sagen, was du hier tust, das zerstört dein Leben. Sie erreichen wahrscheinlich fast noch das Gegenteil. Wenn Sie versucht haben, in einem Familienstreit zu schlichten, wo Sie sagen, das geht doch nicht, wie die da den anderen übervorteilen bei einer Erbschlichtung oder ob Sie in einer Ehekrise eingegriffen haben. Sie können keine Sensibilisierung für Schuld erreichen. Das ist ganz merkwürdig. Und wenn Sie noch so hart sagen, das ist Unrecht, Sie kriegen das nicht hin. Sie können das auch etwa erleben in Zusammenhängen, wenn Sie mit Menschen reden über Vorgänge im Dritten Reich oder über Südafrika oder sonst wo, sagen Sie, es ist doch nicht recht, und da tut einer, oder das ist nicht gut, wie da einer das gelöst hat in der Nachbarschaft, oder wo Sie das Ding irgendwo packen wollen. Schuld ist ja merkwürdig bestimmt durch unser Tun. Und das meiste im Leben verteidigen wir so vehement, weil wir es leben. Und ich bin immer wieder überzeugt, dass auch die meisten Dinge, die wir mit Worten vertreten, gar nicht davon herkommen, dass wir überzeugt sind, sondern wir reden so, weil wir so leben. Und die meisten Menschen sagen, das ist so recht. Wenn heute viele junge Menschen kommen und sagen, ja, also Ehe ist doch überhaupt ganz sinnlos und so, das ist nicht zuerst ihre Überzeugung, sondern sie leben so. Und jetzt reden sie das dann auch. Aber es ist im Grunde gar nicht reflektiert und gar nicht überlegt, irgendwo gar vor Gott oder vor irgendwelchen großen Werten verantwortet. Und so viel, was uns auch immer wieder Not macht in den Spannungen und Diskussionen bis hinein in den kirchlichen Bereich, kommt sicher davon her, dass wir so reden, weil wir schon längst eingefahrene Gleise nicht aufgeben wollen. Das können wir auch beobachten bei unserer eigenen Sturheit, die ja oft wirklich Hartnäckigkeit ist und nichts mehr mit einer konservativen Haltung zu tun hat, sondern wir bleiben auf eingefahrenen Wegen. Und wir sollten ja als Christen wissen, dass Schulderkenntnis nicht über Reden möglich ist, sondern nur über ein Wirken Gottes, der sein Wort an Menschen irgendwo aufgehen lässt. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Irgendwo trifft das Wort und einer sagt, das war nicht recht. Ich frage mich ja immer wieder, ob heute nicht mehr Menschen im Gewissen geweckt sind. Das, was mich auch bewegt hat am Sonntag, und ich war eigentlich immer noch in der Frage, ob unser Reden vielleicht manchmal noch viel konkreter werden müsste. Als Dr. Petrus Octavianus einmal hier in unserer Kirche gepredigt hat, der Evangelist aus Indonesien, da hat er in einer so brutalen Offenheit Dinge genannt, wo man sagt, jetzt wird auf einmal erst manches in unserer Welt angesprochen, die ja längst auch im Leben der Frommen notvoll und sündig sind. So wie ein Asiate das nur tun kann, der nach Deutschland kommt und diese moderne Welt sieht und sagt, lebt ihr das? Ihr seid doch alle angekränkelt von dem, was ihr seht im Fernsehen, von der Hurerei und von den unreinen Gedanken und hat alles aufgezählt. Es sträubt sich ja immer noch etwas bei uns, dass wir das in den Mund nehmen. Und ist ja dann interessant, wenn Gott wirkt, wird aufgedeckt und dann kommt es zur Scheidung. Und wenn in Ihrem Leben Sie anfangen, unruhig zu werden, müssen Sie unbedingt sofort etwas tun. Nicht, dass Sie dann meinen, Sie müssen das wieder zudrücken, nicht die Gefühle, die sie belasten, sind ungut, sondern die Sache ist ungut. Und Gott redet und Gott wirkt auch in unseren Tagen. Wir werden über vielen Dingen unruhig. Eine ganze Reihe von Ihnen ist unruhig, ob sie gewisse Geschäftspraktiken mitmachen können. Ich habe viele Leute schon gekannt, die ihren einflussreichen Posten in einer Firma aufgegeben haben, weil sie sagen, ich kann so nicht mit Untergebenen umgehen. Das kann ich einfach nicht. Und sie sind raus, weil sie sagen, ich möchte mein Leben nicht zerstören, das ist Sünde. So darf man Menschen nicht behandeln. Andere haben sich selbstständig gemacht und gesagt, ich muss hier irgendwo eine Lösung finden. Andere sagen, ich kann diese unguten, unrechten Praktiken nicht mitmachen oder so. Es gibt alles Dinge, wo ich mich lösen muss. Und ich glaube, Gottes Geist wirkt, aber Sündenerkenntnis gibt es unter dem Wort Gottes. Das Wort Gottes redet immer konkret und dann kommt Erschrecken über die Sünde, aber wahrscheinlich nicht über lange Streitgespräche. Jetzt haben wir überschlagen noch am letzten Mal die Feier des Laubhüttenfestes. Das ist schön, wie sie dann sich freuten und dieses Fest wieder einführten. Das Laubhüttenfest erinnert uns ja ganz stark an das Abendmahl. Es ist doch ungeheuer viel Ähnlichkeiten. Das Wissen, Gott reißt uns durch die Todesflut hindurch und er rettet uns. Und jetzt Kapitel 9. Am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Es wird ja mehr und mehr die Isolierung des Volkes Israel als Rassismus bezeichnet. Wie ich das zum ersten Mal sah, ich weiß noch genau die Stunde, es war 1975 in Uganda, wie ich vom Flugplatz in die Hauptstadt hineinfuhr, sah man nachts überall die Bänder. Da hat dieser schlimme Idi Amin, der Menschenfresser, hat über die ganzen Straßen einen Spruchband nach dem anderen hängen lassen, Zionismus ist Rassismus. Dass er selber der größte Schurke war, das sagen die ja nie, sondern die hängen immer das oben hin. Ich habe damals nie geglaubt, dass das einmal Weltparole wird. Es wird Weltparole. Wird sicher auch Israel unheimlich Not machen. Und Israel macht das ja nicht aus rassistischen Gründen, sondern weil Gott sein Volk sammelt unter dem Ruf Abrahams. Das ist keine völkische Sache, wenn man einmal das jüdische Volk ansieht, dass es auch ganz klar ist, es gibt ja gar keine jüdische Rasse. Voll Neger als Juden. Diese äthiopischen Juden, die jemenitischen Juden, das ist ja gar nicht rassistisch, wie es Rosenberg gesehen hat, sondern es ist wirklich der Gott, der um den Glauben herum sein Volk sammelt. Und es gibt immer wieder die Trennungslinie, dass Gott nicht will, dass wir uns an Ungläubige binden. Das ist der Grund. Es ist nichts Rassistisches, sondern dass wir uns nicht an Ungläubige binden, weil wir unter allein und dem Lebensgesetz Gottes stehen. Uns ist das immer wieder wichtig, dass wir jungen Leuten das sagen, auch im Blick auf ihre Eheverbindung. Das wird immer notvoll sein. Und ich kann mir eigentlich kaum denken, wo Gott durch diese Schwierigkeiten hindurchgeholfen hat, ohne viel Tränen und Leiden. Und sie standen an ihrem Platz auf und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 3 Stunden lang. Und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn ihrem Gott. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Bunni, Sherebia, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn ihrem Gott. Und die Leviten und so weiter sprachen auf, lob den Herrn euren Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Herr, du bist allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel, mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa geführt und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Peresiter, Jebusiter und Girgasiter und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. und du hast das Elend unserer Väter an Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Großen und an dem ganzen Volk seines Landes, denn du erkanntest, dass sie gegen Israel vermessen waren und hast dir einen Namen gemacht, so wie er heute ist. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, sodass sie mitten durchs Meer trocken hindurchgingen und hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen wie Steine in mächtige Wasser und hast sie geführt am Tag in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie zogen. Und du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ein wahrhaftiges Recht und rechte Gesetze und gute Satzungen und Gebote ihnen gegeben und hast deinen heiligen Sabbat ihnen kundgetan und Gebote, Satzungen und Gesetz ihnen geboten durch deinen Knecht Mose und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie hungerte und Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete und ihnen geboten, sie sollten hingehen und das Land einnehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhobst, um es ihnen zu geben. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten. Das ist eigentlich der Angelpunkt, wo er zeigt, wie die ganzen Wohltaten Gottes nur umso mehr das überhebliche Trotzen gegen Gott herausgefordert haben. Und wir kennen das ja aus unserem Leben. Je mehr uns Gott in seiner Liebe nachging und uns überschüttet hat mit Gutem, umso freier fühlten wir uns, Gott ins Gesicht zu spucken. Sie weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig. Also zwischen konservativ und halsstarrig wollen wir immer unterscheiden. Ja, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Das eine ist eine sündige Sache, das andere ist gut, Gutes zu bewahren. Und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen redeten, verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Weg zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und ein Manna versagtest du ihnen ihrem Munde nicht und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, sodass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht. Da haben sie sicher manchmal gedacht, ja, das ist doch ein Zeichen, dass Gottes Güte bei uns ist. Und es war nur die bewahrende Güte Gottes, die nicht Sünden heimsuchte. Herr, wenn du willst, Sünden zurechnen, hätten wir alle den Tag überhaupt nicht erleben dürfen. Ihre Füße schwollen nicht, so groß war die Güte. Ich weiß, wie das ist, wenn die Füße schwellen. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie ihnen zu, dass sie das Land Sihons des Königs von Heschbon einnahmen und das Land Ochs des Königs von Bashan. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen nicht die Kinder Israel, sondern die Bewohner des Landes, die Kananiter, und gab sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen, und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in Besitz, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Obstbäume in Fülle. Und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten, und redeten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand. Dass die über sie herrschten, so schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten. Doch jeder Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen. Denn du bist ein gnädiger, barmherziger Gott. Nun unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und ein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast, denn du hast Recht getan, wir aber sind gottlos gewesen und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast in deinem weiten und fetten Land, das du ihnen gegeben hast, und haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte, und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast. Um unserer Sünden willen, und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Ich habe das Ganze einmal verlesen, weil wir heute ein paar Gedanken haben müssen, was Buße bedeutet. Buße spielt keine große Rolle mehr in unseren Tagen, und doch gibt es keine Erneuerung in unseren Gemeinden und Kreisen und Gruppen ohne Buße. Evangelisation, die wir jetzt betreiben, ist wichtig, sehr wichtig, aber sie kann eigentlich erst wirken, wenn das Volk Gottes Buße tut. Wenn wir all das im Lichte Gottes bekennen und aussprechen, was wir gesündigt haben. Ich darf noch mal daran erinnern, dass 1975 beim großen Gemeindetag im Neckarstadion damals, dass Fritz Grünzweig eine Last war, ich habe es ein paar Mal erzählt, und sagte, er wollte ein großes Bußgebet sprechen. Im Fernsehen, in der Tagesschau kam nachher bloß ein Satz aus diesem Bußgebet. Im Neckarstadion versammelten sich 50.000 Christen, um gegen den Sex zu protestieren. Das hat aber Grünzweig nicht gesagt. Es war im Rahmen des Bußgebetes. Da waren die Sünden des Dritten Reiches drin und viele, viele Dinge, auch die Unreinheit, von der wir alle angesteckt sind. Ein Buße für uns. Schade, es kam nicht rüber. Es hat kaum wahrscheinlich die Teilnehmer richtig ergriffen, dass wir als Gemeinde auch einmal in solchen Treffen uns vor Gott demütigen und beugen müssen und darum genauso, wie die gesprochen haben. Gott ist doch mit uns ganz anders umgegangen, als wir es verdient haben. Und so viele Sünden unseres Lebens haben wir nie im Lichte Gottes bekannt, bereut, gehasst und dann gelassen. So ist nach unserem Konfirmandenbüchlein die Ordnung. Wir sprachen letztes Mal davon, wie die Leute hier teilhaben an der großen Vergebung, und dennoch machen sie es sehr gründlich. Sie bringen alle unrechten Dinge vor Gott in Ordnung. Gott kann uns nicht segnen, auch nicht in der Evangelisation, wenn noch Dinge vorliegen, die nicht in Ordnung sind. Und jetzt möchte ich meinen, dass immer wieder eine solche Bibelstunde auch in die persönliche Seelsorge münden muss. Wir haben so viel vor Gott in Ordnung zu bringen. Ganz konkrete Dinge. Streitigkeiten mit Nachbarn in Familien, im eigenen Leben ungehorsam. Wenn ich bloß dran denke, wie dort das Gebet heißt, sie haben dein Wort nicht gehört. Wie oft kommt das bei mir vor, dass ich keine Lust habe, das Wort Gottes zu hören? Das ist auch eine Sache, die ich mal vor Gott ausräumen muss. Mir viele Dinge wichtiger sind. Ich freue mich morgens, wenn es Brötchen gibt zum Frühstück und interessiert dich, was in der Zeitung steht. Aber dass mich zieht zum Wort Gottes hin, ist doch Schuld. So viele Dinge in unserem Leben, die falsch liegen, dann sind wir groß im Hineingehen in die Welt und sagen, jetzt müssen wir die Welt auf Jesus aufmerksam machen. Mein erster Punkt heute ist, die Sicherheit ist ihnen zerbrochen. Im zweiten Vers, sie bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Das gibt es, dass man auch vor Gott sich unter eine Geschichte drunter stellt. Was wir heute oft erleben in dieser Abrechnung der Dritten Reichsvergangenheit, ist natürlich eine notvolle Sache. Das ist ja oft eine Anklage, ein politisches Druckmittel. Aber im Ernst, dass wir Dinge einmal auch noch einmal klären sollten, es bewegt uns auch immer wieder, wenn wir mit dem Volk Israel zusammenkommen, sind Dinge oft gewesen in unserem Leben. Manche Dinge, wo wir vielleicht mit drin gehangen sind. Ich weiß, wie es manche von Ihnen belasteten, sage ich, hätte damals noch gern bei einer Wahl meine Abstimmung geändert. Legen Sie es doch vor Gott hin und kriegen Sie den Frieden drüber. Mir ist so wichtig, dass wir nicht alte Dinge aufwärmen sollten, sondern Vergebung zusprechen sollen. Und dass wir auch das sagen dürfen, auch vor jungen Leuten. Mein Vater war ja hier im Kultusministerium für die Berufsschulen und die Berufsfachschulen zuständig und hatte nach dem Krieg die Aufgabe, viele Direktoren wieder zu prüfen, ob sie eingestellt werden. Es ging ihm nachher, der Ruf nach, er sei ein Nazifresser gewesen. Das stimmt nicht. Mein Vater hat jeden übernommen. Er hat nur verlangt, unter vier Augen zu sagen, es täte ihm leid. Er hat gesagt, ich nehme einen SS-Mann wieder in Schuldienst. Aber er muss wenigstens unter vier Augen sagen, es tut ihm leid. Ich muss mit allem Respekt sagen, es gab Leute, die damals verzichtet haben. Ich hatte sogar einmal ein Kind zu taufen, wo der Vater dabei war und sagt, es ist ein bisschen schwierig, mein Vater ist sauer auf ihren Namen, weil mein Vater damals nicht diesen Schritt gehen wollte, sondern dabei beharrte, es war recht. Aber ich finde doch, dass wenigstens das als geistliches Prinzip gelten sollte, ob es im Staatsdienst so wäre, vielleicht hätten wir uns manchen Kummer gespart, auch bei den üblichen Fragen heute in unseren Diensten, der Bewältigung der Vergangenheit, ob das nicht vielleicht eine vornehme Form gewesen wäre. Aber dass wir doch das geistlich prüfen, ich möchte mich von allem lossagen, auch von viel Schmutz und Dreck, der mich heute durch die Medien erreicht. Man muss ja aufpassen, dass man nicht irgendwo teilhabt an einem Denken, das Gott stracks entgegengesetzt ist. Und das geht nur durch Aussprechen vor Gott, und jetzt heißt es im Konfirmandenbüchlein und in gewissen Fällen auch vor Menschen. Was sind diese Fälle da, wo ich einfach sonst keinen Frieden kriege? Dann ist es schön, dass ich auch von Menschen die Vergebung mir persönlich über einer Schuld zugesprochen bekomme und Frieden habe. Es betrifft uns ja besonders hart, wenn es um Menschen sich handelt, die schon lang verstorben sind. Schuld gegenüber Eltern und Voreltern, Streit mit Menschen, die verstorben sind. Erweckung beginnt mit Buße. Und Buße beginnt mit Reue und Bekennen im Lichte Gottes. Wir haben oft davon gesprochen, dass unsere Abendmahlspraxis nicht ideal ist, weil wir in der Abendmahlspraxis pauschal Sünden vergeben. Und das bringt ja den in Konflikte, der sich nicht lösen kann. Stellen Sie sich mal vor, da sitzt einer drin im Gottesdienst, der lebt in einem ehebrecherischen Verhältnis was und sagt, ich will los und nimmt das Abendmahl und geht wieder raus und geht wieder zurück und oder hat unrechtes Gut in seiner Tasche. Oder ist ja bei uns immer diesen Kluft. Und da bitte ich Sie, suchen Sie Seelsorge. Da haben die Eidlinge recht, wenn sie sagen, lieber keine solche Abendmahlsfeiern halten. Früher gab es ja in unserer württembergischen Ordnung dass man sich zum Abendmahl anmelden musste. Beim Pfarrer, da war der Sinn, dass der Pfarrer sagen konnte, ist alles in deinem Leben in Ordnung. Komm, sonst machen wir ein Gespräch vorher. Es wäre sicher ideal, wir würden auch solche Dinge wieder tun. Ich bin auch nicht ganz glücklich, ob es gut ist, das Abendmahl immer wieder breit zu streuen. Wir liegen ja hier in einem besonderen Druck mit diesen zwei Gottesdiensten. Aber wir sollten das noch wissen, dass es immer eine Frage war, wie praktizieren wir das? Luther hat Sorge gehabt beim Beichtzwang, dass die Leute zum Lügen verführt werden. Er war nicht dagegen, dass dieses seelsorgerliche Gespräch geführt wird. Aber wir sollten uns überlegen, wo sie Buße wahrnehmen. Aber dass ich es noch einmal sagen darf. Absolute Verschwiegenheit über alle Formen des Beichtgesprächs. Ich bin hier bei meinem Gottesdienst natürlich auf das Beichtgeheimnis verpflichtet worden. Und das ist ganz entscheidend wichtig vor der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir das wissen, aber auch viele von Ihnen die Beichte wahrnehmen. Was vor Gott an Sünde bekannt ist und vor Menschen ausgesprochen wird, ist in ein Grab gesprochen. Darf niemand mehr vorholen. Nächster Punkt. Das Nachdenken über die Güte Gottes, es soll Ihnen nicht langweilig geworden sein beim Verlesen dieses Abschnittes, sondern eigentlich ergreifend, wie jetzt die ganze Weite der Heilstaten Gottes noch einmal erwähnt wird. Die Führung Gottes und seine Liebe, wohl Ihnen, wenn Sie sich einmal Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Wir sind ja alle so sehr im Geschäft drin. Und dann ist es herrlich, wenn Sie mal sagen, ich mache mal einen Tag Pause und gehe in die Stille. Und denke einmal drüber nach, was Gott alles in meinem Leben schon getan hat. So überwältigend und groß und machtvoll Gott hat ja seine Dinge, wenn ich nur dran denke, als wir einst diese Tische gekauft haben, das war eine Gebetserhörung und wie wir den Saal gerichtet haben und was wir alles erlebt haben mit den ersten Freiluftevangelisationen auf dem Schillerplatz. Und was hat Gott in Ihrem Leben getan? Wie ich da jetzt mit dem Ulgele war, dachte ich, wie ich als Kind mit 9 Jahren monatelang lag, man nicht wusste, ob man wieder richtig gehen kann. In einem schweren, komplizierten, verdrehten Bruch, damals 47, in den schwierigen Zeiten. Was hat Gott an Güte in deinem Leben getan? Und man wird manchmal ganz bewegt, und gerade auch, wenn einen die Depression drückt oder wenn einen Ärger plagt, denken Sie doch mal nach über die riesige Güte Gottes. Vielleicht haben Sie Aufzeichnungen, wie Ihre Mutter empfunden hat, als Sie geboren wurden, wie Sie als Kind die bewahrende Hand Gottes erlebt haben, wie über Ihre Familie schon ein Segen Gottes liegt, wie Sie seine Führung erfahren haben. Ist doch wunderbar, wir sind doch blinde Leute und stolpern entlang, statt dass wir mal innehalten. Und gerade jetzt, wo wir Schuld entdecken, da sollten wir sagen, das war eigentlich besonders schuftig von uns, dass wir meinten, wir würden eigenmächtig das schaffen. Das war die ganze Sünde. Sie haben gemeint, Sie müssten nicht mehr von Gottes erbitten. Sie könnten, Sie waren stolz. Nichts ist so schlimm, als wenn wir auf die Kanzeln treten oder Evangelisation machen, sagen, das kriegen wir hin, haben wir schon mal gemacht und das wird ganz richtig und jetzt haben wir es auf dem Plan. Ach, ein Störer kann die ganze Evangelisation hochgehen lassen. Und wenn es regnet, ist sowieso alles im Eimer. Und ob die Leute überhaupt sich rufen lassen oder ob das Anti-Stimmung gibt in Stuttgart. Wir sind doch so abhängig, wir können doch überhaupt nichts tun. Wir sind doch die kleinen Wasserträger, wenn Gott nicht irgendwo das schenkt. Und das trifft doch auf alles Mögliche zu, was wir planen. Ob wir eine Familie gründen, ob 2 junge Leute heiraten. Was können die denn? Ich sage manchmal zu den jungen Leuten, wer hat euch die verrückte Idee in den Kopf gegeben, als ob ihr den anderen glücklich macht? Seid ihr verrückt? Ihr bringt Not über das Leben des anderen. Das ist doch so wunderbar, wenn Gott das schenkt, dass 2 sich beglücken. Aber das ist doch gar nicht klar. Guck doch mal die Ehen an. Sondern dass ich wirklich weiß, das Eigenmächtige ist das Gefährliche. Dass ich selber etwas tun will, ohne vom Herrn abhängig zu sein. Und das war das Schlimme bei Israel. Sie wurden stolz und übermütig. So wie das Volk Israel heute meint, sind vielleicht doch unsere Starfighter und unsere tollen Piloten. Die sind auch toll. Aber damit können sie Israel nicht retten vor der Bedrängnis umher. Wenn sie nicht von Gott das Geschenk bekommen. Es wird die Kernfrage des Volkes Israel wieder sein. Und das war ja auch damals so. Sie haben kurzfristig erkannt, dass sie umkehren müssen zu Gott und Schuld vergeben sein muss. Wie lange hat es eigentlich gehoben? Nachher kam das Gericht ja wieder. Und zur Zeit Jesu ist Israel in der Fremdherrschaft. Es ist die Frage, ob wir in der evangelischen Christenheit das Grundgesetz überhaupt noch wissen, wie Gott uns segnen kann. Ob sie einen Hauskreis aufbauen, ob einer eine Jugendgruppe leitet. Es ist immer das, wenn einer vor Gott der Bittende bleibt, kann Gott ihn segnen. Und wenn sie stolz werden, muss er es ihnen zerschlagen. Und da steht gar keiner vor uns da, der irgendwo gefeit wäre davor. Ich habe vor, am Himmelfahrtstag über einen ganz sonderbaren Text zu reden, über den Lehrtext am Himmelfahrtstag, weil mich das auch eigentlich gepackt hat, wer da steht, der sähe zu, dass er nicht falle. Zum Grund kann überhaupt keiner sagen, ich schaffe das. Wer denn? Der auf den Herrn traut, der kann alles. Er kann stehen und niemand wirft ihn um. Der vom Herrn abhängig ist, der Schwache, der Ohnmächtige, der Hilflose, der hat alles, der ist der Siegende. So sind die Apostel hingezogen und haben den ganzen Druck der Feinde gegen das Evangelium getrotzt. Das ist das Geheimnis, wer auf den auferstandenen, erhöhten Herrn blickt. Aber denk doch über Gottes Güte nach. Und Sünde liegt ja nicht bloß darin, dass ich hier und da einen Fehltritt getan habe, sondern dass ich meinte, etwas selber tun zu wollen und zu müssen und zu können. Ich will doch abhängig sein von ihm. Das ist auch schön, wenn Sie in Ihrer stillen Zeit nachdenken über das große Wunder, was Gott an Güte in Ihrem Leben getan hat und was er Ihnen geschenkt hat. Und nun kommt es zur Erkenntnis der Sünde, Vers 33. Wir sind gottlos gewesen, du bist gerecht. Sie sprechen das aus. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir auch im Leben wieder zu einer klaren Sprache kommen. Es ist heute auch in der Christen gar nicht mehr ganz klar, was ist eigentlich Sünde und was ist vor Gott Unrecht. Wir müssen in unserem Leben wieder eine ganz klare Sprache sprechen, wenn Gott uns segnen will. Und nicht bloß zum Fenster raus, sondern im Blick auf unseren eigenen Lebensstil. Du bist gerecht, du großer, mächtiger und furchtbarer Gott. Menschen, die sich wieder fürchten vor Gottes Gericht, können gesegnet werden. Und nun bringen sie alles ins Licht Gottes. Und es kommt zu einer Erneuerung ihres Lebens. Und das Bußgebet ist ja nicht bloß ein Sitzen und Wehklagen über die Pannen meines Lebens, sondern plötzlich ein Ergreifen der Umkehr und des Neuanfangs. Wissen Sie eigentlich noch, dass die schönste Lebensberatung in der Buße erfolgt? Also, ich halte eben nicht viel, jetzt sind Sie vielleicht enttäuscht, von Eheseminaren über, wo man alle Probleme vorwärts und rückwärts macht, das ist so unterschiedlich. Ich habe das so gerne in Idea gelesen, dass der Hartmut Steeb sogar seiner Familie das Frühstück richtet. So etwas gibt es bei uns niemals. Also so gibt es auch in der Ehe ganz verschiedene Sachen, dass die Rollen ganz verschieden gespielt werden. Ich weiß gar nicht, ob man das immer normieren kann. Das ist so wunderbar. Aber das Entscheidende ist, wo Spannungen sind, müssen sie in der Buße bereinigt werden, Schuld erkannt werden und dann kommt es zu einer Erneuerung des Lebens. Und ich habe immer wieder entdeckt, wo das geschieht. Da fangen bei einer alten Ehe wieder die Flitterwochen zum Beispiel an. Und so geht es in all den Lebensschwierigkeiten, in denen wir drinstecken, dass die Buße die entscheidende Erneuerung zum Leben ist. Ich will deshalb nicht absprechen, dass es natürlich noch Fragen gibt, die man reden darf. Aber wir müssen aufpassen, dass das Schwergewicht dort bleibt in der Erneuerung der Buße. Und wenn Sie sagen, ich treffe da Leute und die sind so verzweifelt und keinen Mut mehr zum Leben, seien Sie doch Seelsorge und gehen Sie mal dem nach, ob da überhaupt vor Gott richtig gelebt wurde. Denn das ist natürlich klar, ein Leben, wo lauter Schuld gen Himmel schreit, da will man nimmer weiterleben. Und wo das bereinigt ist, da fängt wieder Lebensfreude an und da geht das wieder los. Und das war ja das Wunderbare immer auch, wo wir das hören von so Seelsorgeheimen und wo Menschen wieder befreit wurden, aus dieser Begegnung mit Gott und dem ins Licht bringen von Sünde und Schuld gibt es Erneuerung. Und ich will jetzt Ihnen auch das sagen, machen Sie das, wir brauchen das und wir brauchen das fortwährend. Ich las einen schönen Satz von Charles Haddon Spurgeon, dass er sagte, schon vor dem Frühstück morgens hat er so vielfach gesündigt, dass er ohne die Gnade Gottes gar nicht den Tag beginnen könnte. So schwach sind wir. Wir leben von der großen Vergebung Gottes und wir sollten uns Zeit nehmen, auch immer wieder die alten Lasten abzuschütteln. Und das war heute Abend mein Wort für Sie, dass unsere Einstellungen neu werden. Ich weiß, dass oft Ihr Leben am Arbeitsplatz schwierig ist. Legen Sie es doch mal bei Gott hin und bekennen Sie es auch einmal vor Kollegen und sagen, ich habe da mit einer Sache noch in Ordnung bringen, es war nicht recht. So befreiend. In der Gemeinde Ich sage immer wieder, dass niemand meint, wir haben gar nichts Besonderes. Aber ich denke immer wieder, wo wir, es kann ja irgendwo sein, ich mache Hypnoten, dann müssen wir es doch irgendwo wieder bereinigen. Es gibt vielleicht Dinge, die müssen wir sagen, und ich habe heute einen Brief diktiert in die Schweiz mit einer anderen Mission, wo wir einige Dinge wegen CFI klären wollten. Und ich habe gesagt, bevor ich heute Abend in die Bibelstunde gehe, will ich dir das doch noch schreiben. Ich bitte dich um Verzeihung, wenn ich dir wehgetan habe. Ich musste es um des Herrn Willen so schreiben, aber ich wollte dir nicht wehtun und ich will nicht Schuld haben. Ich möchte nicht irgendwo den Heiligen Geist betrüben, und wir sollten wieder Angst bekommen, dass irgendetwas unser Leben belastet. Und das ist schön, wenn wir unser Leben frei machen und dann neu die Gnade Gottes ergreifen dürfen. Jede Generation muss das neu tun. Und selbst der, wo die Entscheidung des Glaubens getroffen hat, muss vielfach in der Buße sein Leben wieder erneuern und heiligen. Und vielleicht tut das uns jetzt am Himmelfahrtstag auch gut, dass wir einmal dahin geführt werden wieder. Ich brauche täglich die Güte und Gnade Gottes, der mich trägt und der mich wieder aufrichtet. Und heute Abend wollte ich Ihnen einfach jetzt Mut machen, bringen Sie heute Abend noch ein paar Dinge in Ordnung. Und greifen Sie den ganzen Segen Gottes, der Ihnen geschenkt ist. Und wie im Kapitel 8 dann gesagt war, Freude am Herrn ist eure Stärke. Er will zu Ihnen kommen und will Sie segnen. Und gerade solche Leute, die vielfach schuldig wurden, will er reich überschütten.